Also man guckt ja an sich runter und staunt ja quasi von A bis Z. Ne? Also erstmal irgendwie die Brüste, die ein Eigenleben führen. Sehr häufig ja also eins der ersten Schwangerschaftssymptome, dass einfach der Busen wächst. Und dann wird irgendwann auch der Bauch runder und also in einem atemberaubenden Tempo ja letztlich. Ne? Also dass sich der Körper so sehr verändert, wie in der Schwangerschaft in einer verhältnismäßig kurzen Zeit.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil so viel von außen kommt.
Ja,
ne?
Na klar.
Diese Bewertung.
Ja, immer Kommentare zu allem, egal.
Ja, genau.
Groß, klein,
groß, klein,
Spitz,
klein, ja, nie richtig irgendwie, ne? Ja.
Sind da Zwillinge drin?
Drei.
Ja, genau.
Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Danhauer.
So. Heute wieder eine neue Folge vom Hebammsalon. Hallo
schönen
Karin.
Schönen guten Tag. Hallo. Hallo liebe Hörerin. Hallo liebe Sissi.
Ja, schön, dass wir alle wieder da sind. Heute geht's weiter mit unseren Mini-Staffeln hier. Wir arbeiten uns weiter vor. Der Bauch wächst.
Genau. Sind so im zweiten Trimenon sind wir jetzt so angekommen.
Genau. Eigentlich in der Wohlfühlphase.
Genau. Es wird ja immer unterschieden. Die Phase der Anpassung. Das ist das erste Trimenon. Die Phase des Wohlgefühl.
Hattest du jemals eine Wohlfühlphase?
Oh, ich war so gerne schwanger.
Ja?
Ja, ich habe es geliebt.
Trotz deiner Übelkeit?
Ja, tatsächlich. Also es ist interessant, dass du es fragst. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also mir war wirklich immer schlecht. Und zwar von A bis Z und
ich
so. Aber trotzdem ging es mir total gut. Also so, ich war total gestresst von anderen Dingen, von äußeren Umständen, dass ich irgendwie nie Geld hatte und so. Und nie einen Partner, der Geld verdient hat. Und deshalb, also das war mein Stress.
Ja,
aber körperlich, ich habe es geliebt. Ich fand es also so. Also
schön.
Vielleicht verklärt man, nee, tut man nicht. Ich fand es auch, also ich weiß, dass ich habe ja zum Beispiel beim ersten Baby, habe ich ja übertragen ein paar Tage. Habe ich nicht übertragen, wenn ich ja Terminüberschreitung. ET plus 6 oder 7 war ich, als sie geboren wurde. Und die letzte Woche war fast die schönste, weil das so eine geschenkte Zeit war.
Mhm.
Und weil ich auch irgendwie immer so das Gefühl habe, ich habe so viel gearbeitet und ich habe so wenig Zeit gehabt, es zu genießen und so. Und dann war so diese letzte Woche nochmal so geschenkte Zeit. Und es war auch so ein bisschen so eine melancholische Zeit, so einfach dieses Verabschieden vom Schwangerwerden. Und von mir aus hätte ich auch noch ein bisschen länger schwanger sein können. Also ich fand Schwangersein immer total toll. Ich habe es geliebt. Aber es ist auch nicht gerecht verteilt, weil ich hatte halt ansonsten auch nichts.
Ja.
Mir ging es gut, ne? Bis auf das, was mir schlecht war.
Ja, so. Das ist ja schon.
Ja, aber wenn alles irgendwie, wenn man dann irgendeine Präeklampsie hat und ständig zur Ärztin muss, weil irgendwas ist und nochmal kontrollieren und man hat wirklich Issues so. Mhm.
Ja.
Oder hat wirklich fiese
Schmerzen.
Rückenschmerzen,
ja.
So fiesen Schmerzen oder irgendwelche Neuropathien, weil irgendwie nervt dann irgendwie noch so. Und das kann schon wirklich scheiße sein, dass dann die Frauen sagen, ey, leitet mir die Geburt ein, mir ist alles egal, ich kann einfach nicht mehr.
Ja.
Das ist dann also in der Weise auch natürlich eine sehr privilegierte Aussage. Ich war total gerne schwanger.
Ja, also ich kann das, was du gerade gesagt hast, total verstehen, weil ich das auch mal, ich habe die Mädels auch alle, sind über den errechneten Termin also gegangen und ich fand das nie schlimm. Alle Leute sind ja immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe auch jede, weil ich auch wie du ja auch immer bis Anschlag gearbeitet habe und dann das einfach so toll fand, einfach mal nichts zu machen. Also das kennt man ja so irgendwie bei uns gar nicht so, ne? Also das heißt nichts. Dann habe ich ja angefangen, den Nestbau gefühlt irgendwie 2 Wochen vor Ende Rechnung nochmal gestrichen und also ein Kram, was man ja nicht machen sollte.
Ich habe in der Nacht vor der Geburt meiner Tochter Fliesen und an die Wand geklebt in der Küche und die verfugt. Das weiß ich noch bis nachts um 3.
Krass.
So ein apropos Nestbau, das schiebt man dann auch alles auf bis zum Schluss.
Ja, aber das triggert einen dann so hart, ne, dass man das irgendwie, ja, genau. Also wir sind weiter vorangeschritten und heute sprechen wir über körperliche Veränderungen und Beschwerden. Und wir haben auch dazu schon mal eine Folge gemacht zu Schwangerschaftsbeschwerden von Sodbrennen bis Hämorrhoiden. Das werden wir heute vielleicht auch so ein bisschen anreißen, aber nicht so intensiv. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, verweisen wir euch gerne auf die Schwangerschaftsbeschwerden von Sodbrennen bis Hämorrhoiden. Da haben wir über Sodbrennen, über Krampfadern, über Hämorrhoiden, über Wassereinlagerung und über die Symphyse gesprochen und auch über Möglichkeiten, die helfen. Und da könnt ihr einfach sonst noch mal ein bisschen zurückscrollen. Wir fangen heute mit ein paar anderen Themen an. Wir sprechen heute über die typischen Veränderungen, also was einfach normale Beschwerden auch sind, wo wir irgendwie die Anrufe kriegen, Sissi, Karin, du sag mal, das zieht jetzt hier so von rechts nach links, von oben nach unten. Ist das normal?
Es ist ja auch so eine Phase von, also man guckt ja an sich runter und staunt ja quasi von A bis Z. Ne? Also erstmal irgendwie die Brüste, die ein Eigenleben führen. Ist ja häufig ja also eins der ersten Schwangerschaftssymptome, dass einfach der Busen wächst. Und dann wird irgendwann auch der Bauch runder und also in einem atemberaubenden Tempo ja letztlich, ne? Also, dass sich der Körper so sehr verändert wie in der Schwangerschaft in einer verhältnismäßig kurzen Zeit und dann irgendwie ja auch irgendwann wieder zurück. Also in dieser Zeit passiert so unglaublich viel. Und da muss man sich ja auch erstmal neu kennenlernen und sagen so, ach, guck, und hier und da und so. Und das sind dann ja so auch so Dinge, die man erstmal so an sich beobachtet und manchmal auch ein bisschen ambivalente Gefühle dazu hat, irgendwie denkt so, ich fand meinen Busen vorher ja auch ganz schön.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil so viel von außen kommt.
Ja,
ne?
Na klar.
Also wenn wir jetzt mal beim Bauch stehen bleiben, also Brüste auch, also Brüste freuen sich ja die meisten Menschen immer drüber, so denken, so gerade wer... Ja,
es gibt Leute, die zahlen ja viel Geld für.
Ja, dass auf einmal da sehr viel Volumen da ist, aber so der Bauch ist ja, glaube ich, immer so ein Thema, wo einfach so viel... ja, von außen einfach auf einen, ne? Also das, diese Bewertung von Schwangeren, so wie der Bauch nun aussehen, ob er nun, oh, du hast ja gar keinen Bauch oder der ist ja so super groß oder wie, also diese Bewertung der Bäuche ist einfach...
ja, immer Kommentare zu allem, egal,
ja,
groß,
genau,
und klein,
groß, klein,
spitz,
hier, und ist nie richtig irgendwie, ne?
Ja, sind da Zwillinge drin?
Drei.
Ja, genau.
Ja, also das ist irgendwie so, da können wir einfach gleich mal beim Bauch bleiben, ne? Der Unterschied...
Ja, und Bauch, ich finde, es gibt auch so viele Frauen, die sagen, endlich war ich dann so rund, dass ich eindeutig schwanger war. Also, dass man irgendwie auch leicht vergisst, mit was für einer Biografie an Gewichtsthemen Frauen ja in die Schwangerschaft hineingehen schon. Ich finde das Wort Food Baby ja irgendwie schon, also ich kannte das ganz lange nicht, also irgend so ein Social Media Begriff irgendwie für nach dem Essen so rund zu sein, dass man also irgendwie aussieht wie im dritten Monat schwanger oder sowas. Ich finde, also Food Baby.
Das ist ja immer so, wie man da steht. Ne?
Nein, ich finde das Wort Food Baby einfach total bescheuert. Jedenfalls, ne, Frauen, die dann sagen, ich fand das dann so gut, als ich eindeutig schwanger war und nicht mehr fett. Also wo ich ja auch irgendwie, ich finde das, also mir ist das sehr fremd, aber ich habe darüber ja auch schon mal gesagt, ich habe eben auch... also das fragwürdige, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, Glück in Anführungsstrichen, dass ich relativ ungestört sozusagen und auch jetzt keine Gewichtsissues jemals hatte in meinem Leben und so. Deshalb ist mir das immer... Genau, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt. Also meine Eltern haben tatsächlich, also kann ich den im Nachhinein natürlich hoch anrechnen, nie in irgendeiner Weise über meinen Körper gesprochen oder den kommentiert. Also weder positiv noch nicht. Also wir waren auch zu Hause, meine Eltern auch immer nackt und so. Aber ich will jetzt gar nicht ausholen. Also das, was ihr mitbringt in Sachen Körperwahrnehmung, Körperbild, so das begleitet euch natürlich durch die Schwangerschaft und insofern finden einige Frauen das schon befremdlich, dass da plötzlich die Zehnergrenzen irgendwie, die Zehnerschritte auf der Waage gesprengt werden, dass da plötzlich andere Zahlen stehen, als die man irgendwie kannte und die man vielleicht mit ganz anderen Gefühlen auch verbindet. Das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig, das immer nochmal mitzudenken in diese ganze Körperwahrnehmung.
Ja, und auch das Wachstum deines Bauches einfach individuell ist, ne? Und es kommt natürlich immer darauf an, wie man einfach auch so, ob man groß oder klein ist, ne? Sehr kleine Frauen, da sieht man einfach oft viel schneller, und wo soll das da alles hin, ne? Wenn man, wie groß der Oberkörper ist und von daher immer dieses, auch wenn mich die Frauen fragen, ich betreue, finden sie es jetzt groß oder klein, sage ich immer so, ja, also der passt einfach zu dir, ne? Ja. So, dass man natürlich immer so ein bisschen kommen, das haben wir ja auch in der Staffel jetzt über Ernährung haben wir sehr ausgiebig geredet, ne? Dass man natürlich darüber reden muss, wenn ich einfach sehe, da ist ein Konsum von einfach nur zuckerhaltigen Lebensmitteln, sehr viel Weißmehl und so weiter, dass man einfach merkt, dass wirklich Gewichtszunahme ist, aber Bäuche, ja. Mhm. sind so wie Babys.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Aber die sieht man halt im Spiegel, ne?
Na?
Sieht man im Spiegel und andere sehen das. Das ist ja sozusagen das offenkundigste Zeichen, dann schwanger zu sein. Genau.
Aber und manchmal weil du das kommt auch so Bäuche so, ne? Das ist einfach auch so für Menschen, die vielleicht jetzt auch gerade irgendwie noch irgendwelche Projekte haben, wo auch gar nicht so, wo wirklich so der Fokus ist, so, oh, ich möchte jetzt noch gar nicht so schwanger sein. Und dann merkt man so, jetzt ist was abgeschlossen und dann kommt auf einmal so der Bauch, ne?
Dann kommt also der Schub, genau. Bäuche wachsen ja wirklich schubweise. Das ist ein interessantes Phänomen. Na?
Also es ist ja nicht so auf einmal und dann kommt so Wumm
und dann ist er da. Und gerade so dieses, ich muss das Projekt noch abschließen und dann kann ich es endlich offiziell machen, dass ich schwanger bin. Und an dem Tag sprengt man auch irgendwie sofort jede Hose und das lässt sich dann nicht mehr verbergen. Das ist dann so, endlich darf ich wachsen.
Und ich fand das auch mal, ich weiß nicht, wie es bei dir, also wir haben ja lange in der Hebammenarbeit gearbeitet, auch schwanger, ne? Also wir waren ja freiberuflich beide. Ich glaube, du hast auch Geburten betreut, schwanger, oder?
Mhm.
Ja, genau. Ich ja auch eigentlich immer. Und ich hatte keine Lust so, dass diese Schwangerschaft meine eigene so präsent wird in meiner eigenen Hebammenarbeit.
Ja, überhaupt nicht.
Also,
dass man dann, und dann so, dann wird man ja gleich dann auch so ein bisschen so vereinnahmt. Dann hat man so diese professionelle Distanz, die ja immer sehr gesund ist, dann nicht mehr, ne?
Und da war ich immer so, ich fand es eher immer so gut, so, dass man das gar nicht so, also ich habe das jetzt erstmal am Anfang gar nicht so darauf angelegt, dass man jetzt so sieht, so, und fand es immer so in meiner Arbeit immer ganz gut, dass das nicht so offensichtlich so war. Das hat dann erst später so, ah ja, okay, du bist ja auch schwanger.
Die Anekdote, die habe ich, glaube ich, auch schon 1000 Mal erzählt. Ne? In meinem letzten Geburtsvorbereitungskurs, den ich bei meiner zweiten Tochter gegeben habe, da war ich in der 35. oder 36. Woche. Und ich habe in der Zeit hauptsächlich Wochenendkurse gemacht. Und das war mein letzter Wochenendkurs. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht thematisiert im Kurs. Ich habe halt als Kursleitende Hebamme den Kurs gegeben, da Quatsch gemacht mit den Leuten, denen alles erzählt und ein langes Wochenende mit denen verbracht und so. Und dann treffe ich 6 oder 8 Wochen später, also als meine Tochter dann eben auf der Welt und im Tragetuch war, treffe ich auf der Straße ein Paar mit einem Kinderwagen aus diesem Kurs. Und dann haben die so zu mir gesagt, hä, du hast ja ein Baby, du hast ja auch ein Baby. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch ein Baby. Und dann haben die gesagt, warte mal. Und man merkte so richtig wieder Groschen, so pfennigweise viel. Das heißt ja, als wir vor 6 Wochen bei dir im Kurs waren, da warst du dann ja auch schon schwanger. Ich so, Sherlock, yes. So, und das war total, die hatten es überhaupt nicht gesehen. Ja. Weil die mich als Kursleitende Hebamme, aber ich hatte auch einen relativ zierlichen Bauch. Das fand ich auch so krass, also wie dann so die Wahrnehmung dann irgendwie so auch verschoben war. Aber ich habe das nicht thematisiert, wirklich. Ja. Ich fand das gut, meine Schwangerschaft für mich zu haben. Ich wollte da überhaupt.
Also nachher ging das bei mir.
Natürlich, wenn man hochschwanger ist.
Aber nur so dieses Thema nochmal hier aufkommen zu lassen, dass halt also ich hatte auch zum Beispiel, letztes Jahr war das, glaube ich, das sind jetzt Einzelbabys, hatte ich 2 Frauen, beide am gleichen Tag ET, haben sich dann irgendwie gekannt, wie Berlin-Bubble dann manchmal so ist, ne, kennen sich irgendwie so, hatten natürlich total Angst, weil ich gesagt, Leute, es wird schon nicht so sein, dass ihr beide an dem gleichen Tag eure Kinder kriegt. Es ist ja nur ein errechneter Termin.
Ach so, die beide bei dir als Beleghebamme
genau,
waren.
Genau, ich habe sie beide betreut und hatten beide den gleichen ET. Und dann auch wieder so, ja, ihr Bauch ist so und so. Ich so, guck mal, die eine ist so groß und die andere ist so klein, so dieses, ne, also und die eine hat einen relativ großen Bauch, die andere relativ klein, aber so dieses Bewerten der Bäuche ist halt einfach, finde ich immer wirklich schwierig, weil es ist einfach nie gleich und es ist wirklich immer so ein, dann gerade wenn ein Bauch am Anfang vielleicht eher größer wird, dann macht es ja auch Stopp, ne, ist ja nicht so, dass es immer gleich beim Weiterwächst und man explodiert, sondern ich hatte jetzt auch gerade
also ich finde ja oft schon, dass viele Frauen denken so irgendwann, also jetzt ist, also dicker kann man jetzt definitiv nicht mehr werden. Doch, man kann. Also es ist ja schon auch absurd, oder? Dass man irgendwie denkt so, ne, wie soll man bitte noch runder werden? Das ist ja schon auch echt krass. Also auch immer wieder, dass da ein Baby reinpasst in den Bauch, ne? Ja. Schon verrückt.
Ja, das ist auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall nur nochmal dazu, zu der Bauchgröße. Es ist auch natürlich ein Unterschied, ob ihr natürlich euer erstes Kind bekommt oder euer zweites, drittes, viertes, ne? Also ja. Das ist einfach, das hatte ich jetzt auch gerade wieder mit einer Schwangeren, die ich betreue, und die ist ihr zweites Kind, und sie so, Gott, ich kann es einfach nicht verstecken. So, es war einfach so präsent schon. Und
messen eigentlich viele Frauen noch ihren Bauchumfang, also selber so fürs Tagebuch, für die Selfies vom Spiegel mit Maßband und so?
Nee, ich messe den.
Na klar, also wir als Hebammen messen den Bauchumfang, wir messen aber vor allen Dingen auch, also das ist vielleicht auch nochmal was, wie können wir Hebammen den, anhand der Bauchgröße kann man die Größe des Kindes ja eben nicht erkennen, aber man kann eben so ein paar spezifische Maße oder Marker sich vielleicht vorstellen. Der Bauchumfang ist eins, aber der Fundus im Füßenabstand, der sogenannte, also von der Oberkante der Gebärmutter sozusagen oben bis zur Kante des Schambeins, der Fundus im Füßenabstand, und da gibt es auch so Kurven, also ähnlich wie es auch Ultraschallkurven gibt, sie irgendwie auch. Das ist zum Beispiel ein Kriterium. Und wiegst du die Frauen in der Vorsorge?
Ja.
Ja, habe ich phasenweise immer mal nicht mehr gemacht, weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das Körpergewicht, also ob eine Frau, also die Idee ist ja, an sehr sprunghaften Gewichtszunahmen Wassereinlagerungen zu erkennen. Mhm. Ne, Wasser im Gewebe ist ja dann auch, also 5 Kilo Wasser hat man ja durchaus mal bei schweren Ödemen. Und wenn man sprunghaft eine Gewichtszunahme hat, dann ist das immer ein Hinweis oder kann es ein Hinweis darauf sein. Mhm. Wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte sagen, Obacht so ungefähr, ne, dass man darauf guckt. So.
Ja, genau. Und ich habe dann irgendwann, als es so eine Phase war, keine Ahnung, das ist ja auch man Social Media, ist ja differenzierter geworden. Und so, ich hatte eine Zeit lang so, wo auch Hashtag After Baby Body und so diese ganze, wo ich irgendwie, das ist alles so krank, ey, die, so, und die Frauen starren da irgendwie Zahlen auf der Waage an und so. Und dann habe ich phasenweise einfach mal gesagt, ich wiege die Frauen nicht mehr. Also im Sinne von, ob es jetzt 8 oder 12 Kilo sind in der 36. Woche, die zugenommen haben. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? Gerade Frauen mit wenig Startgewicht, also die an der Kratze, Grenze zum Untergewicht kratzen, die nehmen ja durchaus mal 20 Kilo zu. Mhm. Und für die ist es natürlich auch total ungewöhnlich, wenn ich vorher 50 Kilo wiege und dann plötzlich 70 wiege. Mhm. So, das ist für die meisten Frauen so, was, da steht eine 7 vor der so. So, und andere Frauen, die vielleicht mit 90 oder 100 Kilo in die Schwangerschaft starten, die nehmen teilweise überhaupt nicht zu oder sogar ab, weil sie sich bewusst ernähren oder irgendwie sowas. Also auch von sowas ist das ja abhängig. Und deshalb fand ich das Gewicht immer nicht so den Hauptparameter. Ich habe in der Praxis tatsächlich keine Waage, und das war dann auch so, dass ich gesagt habe, dafür schaffe ich jetzt keine an. Und habe die Frauen dann immer gefragt, wiegst du dich zu Hause und so. Aber das fiel mir jetzt nur gerade so ein.
Ja, ich finde es einfach immer ganz gut, also gar nicht so bewerten, sondern einfach so ein bisschen Überblick zu haben. Und
ja,
zu gucken.
Klar, also steht ja auch als Spalte im Mutterpass, das ist ja vorgesehen. Ich mache da immer einen Strich dann hin, wenn ich so kein aktuelles Gewicht habe. Und finde es aber, das wollte ich damit sagen, jetzt nicht den Wert, also in blutdruckmäßig immer, und ins Pöttchen pingeln die Frauen immer, natürlich. Blutdruckmäßig meistens sogar zweimal, einmal am Anfang, einmal am Ende. Beim Gewicht habe ich einfach manchmal so gedacht, so das triggert irgendwie viel zu viele Frauen. Mhm. Aber so war jetzt nur mal eine Interessefrage.
Einfach immer so ein bisschen den Verlauf zu haben, um zu gucken, ne? Also gar nicht irgendwie bewerten, sondern einfach da halt einfach, wie du sagst, ne, wenn es halt so einen super Sprung gemacht hat. Und ich finde, gerade wenn man jetzt so in der Vorsorge ist und wir messen zwar den Bauchumfang, aber wichtiger ist ja, wie du gerade gesagt hast, der Symphysen-Fundus-Abstand, auch da einfach immer zu sehen, es gibt wirklich so diese Schübe, ne? Also diese Schübe, wo dann einfach der Bauch einfach richtig wächst, und so finde ich es auch mal mit dem Gewicht. Da hat man dann ewig irgendwie das Gleiche, und dann auf einmal kommt so, zack, jetzt so.
Was beim Bauch und beim Wachsen ja auch immer dann Thema ist, sind die Streifen, die viele Frauen kriegen, die Tigerstreifen.
Ich habe so gut geölt und deshalb habe ich keinen Streifen.
Ja, genau. Also das so, das wäre dann wahrscheinlich was für die Rubrik aufgeräumt. Oh. Dass Dehnungsstreifen nicht durch Ölen sich wegölen oder vermeiden lassen. Eine gute Hautelastizität ist schon auch immer gut. Aber das hat viele andere Faktoren. Also Genetik spielt da eine große Rolle. Auch ethnische Zugehörigkeiten spielen eine große Rolle. Also Frauen zum Beispiel aus dem Balkanbereich und aus dem Nahen Osten und auch Oh Gott, das habe ich jetzt vergessen. Also es gibt so bestimmte Regionen auf der Welt, wo Schwangerschaftsstreifen fast alle Frauen haben und Regionen, wo es weniger haben. Und das ist altersabhängig. Jüngere Frauen haben das nämlich häufiger als ältere.
Ja.
Das ist eigentlich mal ein Vorteil, älter schwanger zu werden. Und zwar einfach auch nicht so charmant, aber ihr habt einfach nicht mehr so viele elastische Kollagenfasern in eurem Gewebe, die irgendwie reißen könnten, sodass das dann keine sichtbaren Streifen macht.
Hast du das auch schon mal gelesen, dass Glycin sozusagen, wenn man das, diese Aminosäure, dass das sozusagen, dass das weniger Dehnungsstreifen macht?
Also ich kenne da keine Studie zu, aber Glycin ist einfach ein wichtiger Aminosäure auch fürs Gewebe, klar. Kollagen ist ja noch wichtiger, aber wer trinkt heutzutage noch Knochenbrühe und so? Also Kollagen, das gibt es ja auch als teure Ampullen, so
ja,
als Hyaluron und so.
Aber Kollagen wird doch gerade überall, trinken doch alle Kollagen-Kaffee und so weiter.
Ja, ja. Ja, ja, Kollagen ist ein gutes Zeugs und das ist mit Sicherheit auch für die Gewebselastik. Ich habe das ja mal wirklich Wochen und fast Monate lang ganz auch hochdosiert getrunken,
als ich
meinen Fahrradunfall hatte und ja wirklich viele Bänder und Knochen und so gefetzt waren. Und da habe ich das für die Wundheilung und dass alles wieder gut zusammenwächst und so getrunken. Und ich hatte noch nie so gute Haut wie damals. Aber ich habe das auch wirklich hochdosiert getrunken. Nicht mit teuren Kapseln, sondern einfach als Pulver. Ne? Das würde ich natürlich aus dem Bio, weil das ja also aus tierischen Quellen gewonnen wird. Das sind ja eher so die Knochen.
Und du hast auf jeden Fall den Effekt bei deiner Haut gesehen?
Total.
Und warum machst du es nicht mehr?
Weil ich zu lazy bin, um mir jeden Tag alles Mögliche, was soll ich noch alles nehmen? Ich nehme ja schon eine Handvoll Nahrungsergänzung. Ich habe das zu Hause stehen und ab und zu nehme ich das auch. Aber ich bin einfach kein disziplinierter Mensch, was das angeht.
Ja.
Vielleicht auch nicht eitel genug oder so. Vielleicht habe ich da, also ich habe das so gemerkt, wenn ich mich so eingecremt habe. Also die Haut war einfach viel
elastischer,
praller, jugendlicher. Okay. So, also Kollagen ist mit Sicherheit, also die drauf stehen, also es ist natürlich überhaupt nicht kontraindiziert in der Schwangerschaft, Kollagen-Drinks zu nehmen, falls ihr das jetzt gleich wieder fragt, sondern im Zweifel ist es gut. Ob das jetzt was bringt, I don't know. Also meine Idee zu Streifen ist, entweder man kriegt die oder man kriegt die nicht.
Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so.
Man kriegt die vor allen Dingen häufig echt, sorry, auf den letzten Meter. Wirklich, dass die Frauen sagen so, yay, 39. Woche.
I made it.
Und dann echt in der Nacht vor der Geburt, so am Bauchnabel dann doch
oder
noch.
Oder während der Geburt.
Oder, ja, auch das manchmal. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass die Frauen die nicht sehen können, weil die sozusagen auf dem Südpol des Bauches sozusagen, wo man nicht mehr um die Kurve gucken kann, dann sind. Und das dann erst, wenn der Bauch weg ist, wenn das Baby geboren ist, dass man da so hingucken kann, dass man die dann sieht, auch wenn die Haut sich dann wieder zusammenzieht, dass die dann nochmal so eine andere Struktur hat, dass die dann erst sichtbar werden.
Ja.
So oder so.
Also wachsender Bauch, um das zusammenzufassen hier, lasst euch da bitte nicht verunsichern. Bäuche sind super individuell und das kommt wirklich ganz darauf an, und beim zweiten Baby kann es einfach, die Gebärmutter war dann einfach schon mal gedehnt und beim dritten, vierten, da hat man einfach oft viel schneller, dass der Bauch sichtbar wird, weil einfach das sich schon mal gedehnt hat und die Gebärmutter einfach schneller nach oben steigt und man einfach schneller ihren Bauch hat, was aber auch
Hast du, wenn ich dich nochmal einmal frage, dieses Thema Schwangerschaftsstreifen, ich finde das nochmal ganz interessant. Du hast ja hier in Berlin auch häufig mit Frauen zu tun, die auch eher privilegiertere Frauen sind und auch so gucken und was kann man so machen und so. Ist das ein Thema, dass die so nach der Geburt, keine Ahnung, ihre Schwangerschaftsstreifen dann doof finden und irgendwie sagen so, kann meine Dermatologin da nicht irgendwas lasern oder irgendwie sowas? Interessiert mich jetzt einfach mal.
Auf jeden Fall. Ich habe auch eine gute Freundin, die Dermatologin ist und selber Schwangerschaftsstreifen auch hatte. Und da haben wir jetzt einfach abgewartet, weil sie einfach noch mehr Kinderwunsch hatte. Aber das auf jeden Fall auch mit Laserbehandlung gemacht hat. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich eine Kostenfrage. Ne? Was ich jetzt mal so ein bisschen ausgetestet hatte, weil du hattest das neulich mal als so dein Buch im Dezember, hattest du es auch mal gefragt in deiner Story. Was ich mal ausgetestet jetzt hatte, ist so, es gibt ja die...
Ah, diese Silikon.
Die Pflaster, die aus medizinischen Silikon. Ne? Und es gibt ja, wie gesagt, keine Evidenz dazu. Ich finde aber, dass die...
Gibt es schon ein bisschen, aber sehr unterschiedliche Evidenz. Genau. Also so, ne? Also Silikon zur Narbenpflege ist schon, also es wird eher empfohlen als nicht.
Ich finde es super. Also es kommt aber auch immer so ein bisschen auf die Narbe drauf an. Also ich weiß nicht, ich habe da jetzt keinen, also dass ich wirklich, es gibt ja wirklich einfach Narbengewebe, was sehr wulstig ist und dann so erhaben ist. Und da finde ich die mega. Ja.
Und Schwangerschaftsstreifen sind ja auch eine Form von Narben.
Genau. Ja. Und das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Ja. Gerade wenn es so wirklich so sehr dicke, tiefe, ne? Mhm. Und das ist super. Ah, das ist einfach spannend. Nur, habe ich einfach mal gesagt, komm, können
ja,
wir
klar,
auch mal raufkleben.
Ja klar, kann man ja mal probieren, na klar. Ja. Also es sind so Silikonstreifen, könnt ihr googeln, findet ihr.
Ja, so medizinisches Silikon, also ich habe da eine Marke, die ich sehr gut finde und da ist dann auch noch so Aloe Vera drin und das trägt man halt dauerhaft und gerade wenn man so...
Genau, Tag und Nacht, das ist dann wichtig.
Also 12 Stunden, dann macht man wieder eine Pause und dann macht man wieder rauf, ne? Ja. Und es ist halt einfach, es macht gerade so Narben, die so sehr wulstig erhaben sind.
Kaiserschnittnarben eben auch schön, ne?
Ja.
Ist jetzt nicht das Thema, aber so, ja, falls genau. Ihr euch fragt, von welchen Narben wir so reden. Also hat mich einfach mal interessiert, weil ich finde, auf Social Media gibt es ja immer so zwei Trends, wenn man so will. Der eine ist dann so, hier, feier deine Streifen. Ja. Und so, und das ist ja auch total, also ne, appreciate das und das ist ein Zeichen, dass du irgendwie geboren hast und was dein Körper kann und du hast irgendwie tapfer Babys auf diese Welt gebracht und so. Und dann werden die mit Glitzer verziert und so. Also so, naja, also Spuren einer Schwangerschaft, so, ne, findet man die dann schön, genauso wie Kaiserschnittnamen. Es gibt auch Frauen, die machen sich da ein blumiges Tattoo rum, um die sozusagen zu garnieren und so. Also ich finde es immer so interessant, also das ist ja das, was unsere Hörerinnen, was die ja auch so sehen. Und dann auf der anderen Seite so dieses Streifen kann man schön finden, muss man aber nicht. Und ich finde meine nicht schön und ich mache mir die weg. Also das ist ja auch eine Form von...
Ja, aber
von
das
Selbstermächtigung,
ist ja auch so,
das kann ich ja für mich entscheiden. So, ne? Und so diese Idee, man muss alles an sich schön finden und hier, ja, also ich finde das immer ganz gut,
also
dass auch.
Wichtig ist, glaube ich, dafür, dass man dafür sich nicht schämen sollte, aber etwas, wenn man an seinem Körper was einen stört oder was wo ich mich nicht wohlfühle, und das kann man auch immer. Finde ich schwierig, denn wenn man Sachen schön redet, sondern wenn ich mich wirklich mit irgendeiner Sache nicht schön finde und ich kann sie verändern und ich habe es in der Hand oder ich habe auch die finanziellen Möglichkeiten dazu, das ist ja auch mal noch eine Sache, ne? Gibt bestimmt viele Leute, die gerne irgendwas machen wollen würden, dass sie sich besser fühlen, aber sie haben einfach nicht die Mittel, das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Aber ich kann das total verstehen und ich bin immer total offen. Soll doch jeder das machen, was einen glücklich macht.
Ne? Ja, natürlich. Ne? Natürlich. Ich finde, es ist, wie du sagst, eben eine Frage von Privilegien und das ist ja sozusagen, ich will jetzt gar nicht irgendwie an Botox und Filler und so.
Wir schweifen ab.
Hier irgendwie voll abschweifen und so. Aber es ist ja schon, also ich finde schon in der Schwangerschaft kriegt man so dieses, also ne, dieses Körperbild und wie finde ich mich schön und was finde ich an mir schön und dieses Hashtag Body Positivity und so, das hat ja auch eine gewisse, wenn man so will, Toxizität, dadurch, dass man jetzt plötzlich alles toll finden muss und so. Also ich finde, es ist schon was, also was einen beschäftigt mit Sicherheit, wenn man heutzutage schwanger ist und mit diesen ganzen Strömungen und ja letztlich immer auf sich selbst zurückgeworfen, das dann irgendwie beurteilen muss oder sie für sich Entscheidungen treffen muss und so und sich einzureden, man findet die Schwangerschaftsstreifen schön und man findet sie in Wirklichkeit nicht schön, das funktioniert ja eben dann sowieso nicht. Aber das war jetzt einfach nur mal so eine Interessefrage, weil, also ich finde, dass sich da schon in den letzten 10 oder 20 Jahren was getan hat. Guck mal, wir sind 15 Jahre auseinander oder so, du und ich. Und ich finde schon, dass es so bestimmte Kreise gibt, wie gesagt, das ist ja auch eher so ein privilegiertes Thema, wo ich schon fast immer staune, guck mal, die mal alle Botox und so. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber das ist so schnell gewachsen, dass es so eine Selbstverständlichkeit kriegt und das strahlt ja aus auf unser Körperbild, genauso wie die Filter auf Instagram und all
ja,
das.
Ja, aber es geht immer so ein bisschen zurück, ne?
Ja, ja, klar.
Das ist immer so eine Bewegung. Ja. Mal geht es in diese eine und so. Und ich glaube einfach, es ist, finde ich, so ein bisschen wie mit Kinder, also oder mit Geburt, man zieht sich so die Sachen raus, die für einen gut sind, ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel nie zu allem Nein sagen, aber ich bin auch ein zu großer Schisser, also für einige Dinge, ne? Da würde ich mir jetzt, denke ich mir halt so.
Neue Brüste, Sissi.
Neue Brüste. Also Brust ist für mich immer gar nicht so ein Thema gewesen, so. Also, aber klar, jeder hat ja so seine Sachen und, ich bin da immer so, ich höre mir immer gerne, also ich finde es einfach immer super interessant, das liebe ich ja auch an unserem Beruf so, weil ich mir immer, okay, und dann das, also so,
was.
Ja
klar, so, wir haben auch schon viele operierte Brüste getastet.
Genau, viele operierte Brüste getastet und einfach, neulich hat mir eine Frau mal erzählt, die hatte einfach eine, die hat sich Fett absaugen lassen und war super unglücklich danach, weil einfach die Narbenbildung total und würde sie nie wieder machen, aber hat einfach gesagt, ne, sie hatte diesen Druck als junge Frau so sehr und ich finde das einfach immer total interessant, mir das alles anzuhören und auch zu schauen. Aber letztendlich wirklich, ich denke immer nur, go with the flow. Jeder muss halt gucken, was für einen richtig ist. Aber wir wollen jetzt nicht, wir kommen jetzt hier voll gerade in so ein Schönheitsideal-Thema. Das ist auf jeden Fall.
Ja, ich finde es nur, weil es einem in der Schwangerschaft begegnet. Ich finde das total interessant jetzt gerade mal, so einfach noch so die verschiedenen Wellen, die da so. Und wir kommen viel rum in Schlafzimmern und unter nackigen Frauen. Wir wissen, wie nackige Frauen wirklich aussehen, ohne Filter und so. Und ich finde das. Es ist schon, also ein Thema, mit dem wir täglich zu tun haben.
Ich finde halt schwangere Frauen einfach immer
wunderschön. Immer schön, natürlich.
Also dieses, so dieser Körper, diese Rundung. Und ich, sonst hat man ja immer mit Rundung mehr dann oft ein Problem. Aber so, wenn man so schwanger ist, so Brüste.
Also manchmal, man darf endlich mal rund sein.
Genau, und man darf, was ich auch ganz krass finde, was ich auch immer so genossen habe, sonst ziehen wir ja immer unseren Bauch ein.
Ich nicht.
Ich auch nicht immer, aber trotzdem ist man eher so, man setze ich mich jetzt ja auch gleich mal ganz gerade hin und so Bauch einziehen und Haltung und so. Und ich fand dieses Gefühl auch mal so schön, so,
ja, so manchmal let go.
Diesen Bauch auch mal so einfach so gehen zu lassen.
Sie lässt sich gehen.
Pflege hatten wir so ein bisschen, ne? Weil das ist ja auch mal so ein Thema, wenn dann so der Bauch wächst und die Haut spannt ja einfach auch. Oft so, ne? Was auch ganz normal ist, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben auch gesagt, na, je älter man wird, ist weniger Kollagen da, also oft dehnt es sich dann besser, also sehr junge Schwangere haben schon immer noch ein größeres Hautspannen und wenn dann auch noch im Winter noch Heizungsluft dazu kommt und so, das kribbelt ja schon immer, die Haut trocken wird, das kennt man ja auch ohne schwanger zu sein, also es ist schon, also ich meine, es ist toll, wenn ihr euren schwangeren Körper pflegt, das heißt aber nicht, dass, wie gesagt, was wir eben gesagt haben, Dehnungsstreifen komplett dann nicht passieren, das hat nichts mit dem besten Öl zu tun oder so. Aber das auf jeden Fall Pflege, sei es eine reichhaltige Creme oder auch ein schönes Öl.
Und das ist auch eher Geschmackssache. Ja. So einige Frauen vertragen auch das eine oder andere besser. Mhm. Oder manchmal will man einfach auch danach sich gleich anziehen. Und wenn man dann irgendwie sich den Bauch eingeölt hat und dann mit der Seidenbluse oder irgendwie dann, dann muss man schnell unter die Dusche und dann los und dann ist es eher eine leichtere Creme und so. In manchen Sachen ist Tigergrasextrakt drin, das gilt so als eines der wenigen Sachen, die überhaupt einen Effekt haben oder sowas. Hagebuttenkernöl ist auch gut für die Kollagenfasern. Also wenn ihr so auf diesem Naturkosmetiksektor unterwegs seid, sind das dann häufig so Inhaltsstoffe, die man so, wo man so sagt, das ist besonders elastizitätsfördernd. Wie gesagt, ob ihr Streifen kriegt oder nicht, das wird jetzt irgendwie.
Und auf Materialien, die auf eure Haut tragt, ne? Ja. Also auch, man wird da auch so ein bisschen sensibler für Materialien in der Schwangerschaft. Das ist ja eh auch so ein.
Oh, ich hatte auch so empfindliche Brustwarzen.
Ja, also so, das ist einfach so, also Materialien ist Karin und mir ja sehr, sehr wichtig, also dass man da halt auch nochmal wirklich drauf guckt, so, was lasse ich auf meine Haut, ist es komplett synthetisch, ne, auch gerne, da ist ja auch immer wichtig, so, ist das atmungsaktiv, ne, bei der Unterwäsche auch, achtet wirklich auch darauf, dass ihr, man ist ja geruchsempfindlicher, zum ersten Mal kommt dir vielleicht dein Waschmittel, was du vielleicht jahrelang benutzt hast, einfach viel zu parfümiert vor, dass man da wirklich auch auf Waschmittel ohne Parfüme achtet, also so, man ist ja schon einfach, auch man hat andere Sensoren. Und das kann einfach schon so kleine Sachen sein, die man verändern kann, wie das Waschmittel.
Und ihr braucht auch einen Schwung neuer Klamotten, also so, weil ihr, Unterhemden, die müssen ein bisschen länger sein, damit sie über den Bauch rüberpassen. Ne, da sind dann einfach auch Textilfasern auch nochmal, ne, dass ihr nicht alles Fast Fashion kauft und vorher ordentlich wascht und so, dass diese ganzen Zusatzstoffe da irgendwie rauskommen. Auf solche Dinge ist eure Haut empfindlicher als sonst.
Ja.
Genau, und ziehen und dehnen und so, das kann dann ja auch, also gerade am Ende der Schwangerschaft, weil du eben so die Haut angesprochen hast, die so dehnt und zieht und juckt und so, juckende Haut, da haben wir auch schon mal eine Sonderfolge zu gemacht. Es gibt was, wovon sozusagen gespanntes Hautjucken abzugrenzen ist und das ist diese Schwangerschaftskolestase, das ist tatsächlich eine Leberstoffwechselstörung, da haben wir eine extra Folge gemacht.
Und wo ich echt immer, Karin, ich habe, das kannst du dir nicht vorstellen, ich hatte das gerade in der letzten Zeit, bei zwei Frauen und die dann gesagt haben, ja, ich habe eh eine Vorsorge beim Arzt. Ich habe gesagt, okay, dann lass bitte Blut abnehmen, ne? Weil man einfach auszuschließen ist, einfach durch eine Kontrolle des Blutes einfach gucken muss. Und die haben einfach nie Gallensäure abgenommen. Das kannst du dir vorstellen.
Was haben die dann stattdessen abgenommen? Ein HB oder was?
Nee, Leberwerte, aber nicht explizit den Gallensäurewert, der ja so essentiell wichtig dafür ist, um das halt einfach. Und dann hatte ich habe dann auch nicht nochmal, dann hat sie nur gesagt, ja, alle Werte sind gut. Und dann waren wir in der Klinik. Und
das ist auch immer so ein schöner Satz. Alle Werte sind gut. Ja, okay, alle, die angekreuzt waren auf dem Labor.
Ja, genau. Ich habe es aber irgendwie so nicht. Und dann waren wir in der Klinik und dann waren wir bei meinem tollen Chef, weil wir irgendwie nochmal was wegen der Geburt, es gab da so ein paar Sachen. Und dann haben wir nochmal Blut abgenommen, weil ich habe gesagt, können wir es nochmal, weil sie hat einfach das Jucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht in Ordnung ist. Und er so, ja, also wenn man die Gallensäure, also sie hatte so extreme Werte, ne? Und zwar einfach.
Und es ist auch echt gefährlich, ne?
Ja, ist gefährlich. Und ich hatte es jetzt zum zweiten Mal. Und jetzt bin ich echt immer so, dass ich wirklich nochmal gucke. Und da habe ich echt gedacht, okay, was ist denn hier los?
Ja.
Na, weil einfach im Begleitsymptome könnt ihr auch haben, ne? So dass einfach, dass ihr Schmerzen im Oberbauch habt, Übelkeit und so weiter.
Ja, oft ist das so echt diffus, ne?
Ja.
Und dann geht so ein Lämpchen an und dann geht das zweite an. Also wenn die Frauen das so schildern, alles einzeln alleine, das ist mal drückt im Oberbauch, klar, wenn das Baby da immer mit seinem Knie da irgendwie unter den Rippen da irgendwie drum strampelt oder das einfach alles eng ist und so. Aber es sind einfach so diffuse Symptome. Und wenn das mit Hautjucken einher, also Hautjucken ist immer, also sollte man
abklären. Also crazy Hautjucken, ne?
Crazy,
also
so. Genau, nicht mal eben scratchy, sondern gerade so.
Sondern wirklich, Hautjucken, dass man nicht mehr
nur am
schlafen
Bauch,
kann.
Ja, oft auch, sondern an den Händen und Füßen eben auch. Ne? Also, dass ihr wirklich vor allen Dingen nachts dann auch, wird das häufig so beschrieben, dass es eben nachts im Bett am schlimmsten ist. Das ist dann abklärungsbedürftig und alles andere ist dann eine Frage von, was tut euch gut und was pflegt euch, was dann häufig lindert.
Also wie gesagt, Verweis hier nochmal von uns auf die Folge Cholestase und Gestose.
Genau.
Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn euch das Thema mehr noch interessiert. Ansonsten machen wir jetzt einfach weiter mit den ganz normalen. Uns war es nochmal wichtig, dass wir heute so eine Folge haben mit den Anrufen, die wir halt immer so täglich haben. So ist es normal, dass man einfach auf nicht immer gleich auf die krassen Schwangerschafts, also sowas wie Cholestase, was wir jetzt angesprochen haben, also wirklich Krankheiten gehen, sondern einfach die normalen Dinge, die euch so beschäftigen, ne? Wie Dehnungsstreifen und wenn sie Haut so spannt, das ist ja wirklich so. Es ist auch ganz normal, dass sozusagen auch im Laufe der Schwangerschaft euer Bauchnabel einfach immer weiter hervortritt. Ne? Also das ist wirklich so,
Bauchnäbel
sind ja super unterschiedlich schon bei den Babys. Ne? Und die einen ploppen raus und die anderen sind einfach so tief da.
Drinnis und Rausis.
Ja, genau. Und wenn ihr da zum Beispiel...
Ja, der Bauch wächst total und dann plötzlich so, ne, passiert natürlich auch mit dem Bauchnabel was. Das ist ja auch so eine Sollbruchstelle, wenn man so will.
Ja, das ist richtig so. Und wenn das so wirklich so spannend, da kann es halt dann auch mal helfen. So, da finde ich Taping auch immer ganz cool.
Ja. Ja, also, wie so ein Bruch. Also es ist ja dann oft so ein kleiner physiologischer Nabelbruch, der häufig dann nach der Schwangerschaft auch wieder zurückgeht. Ich habe meinen behalten. Ich habe einen Nabelbruch in der zweiten Schwangerschaft gekriegt. Der ist auch, also so, macht keine Beschwerden, deshalb mache ich da nichts mit. Aber ich habe hier immer so eine kleine Beule über dem Nabel.
Ja.
Genau, das kann also sein. Und ich finde auch so Bruchpflaster, hat man die früher genannt, aber einfach so Taping.
Ja,
ne, Taping. So ein bisschen zu fixieren, das ist häufig auch ganz angenehm.
Und nachher kann man da schon einfach ganz gut auch, da gibt es mittlerweile echt tolle Sachen. Da ist ja unsere Lea Köhler, die wir ja auch schon im Podcast zweimal hier hatten, Spezialistin, die ist ja Beckenboden-Physiotherapeutin, die hat auch so eine spezielle Methode, wie sie jetzt gerade arbeitet. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber wo man auch wirklich, wenn man da einen größeren, also wenn nicht nur der Bruch, sondern auch die Rechtsdiastase, wo sie einfach recht gute Erfolge mit so krassen Übungen, ich habe das jetzt gerade bei einer Frau gehabt, die haben wirklich Bauchnabel, war da 5, da konnte, und die haben das wirklich ganz klein hingekriegt, das ist super. Also das ist dann natürlich ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber da kann euch auf jeden Fall geholfen werden. Ganz, wo wir jetzt beim Bauch wachsen und so Dehnung so sind, ist ja dann auch immer einhergehend, ist einfach mit den Ziehen in den Mutterbändern. Ne? Mhm. Also das ist ja so auch immer so ein diffus, kann man immer so gar nicht beschreiben und dann zieht's und dann zwackt. Ne? Also
ja, also ich habe das häufig morgens immer gemerkt, wenn ich so im Bett lag, so die ersten Bewegungen, das ist wie so ein Messerstich so richtig so in der Leiste zu spüren war. Also häufig so, wenn die Gebärmutter einfach auch so einen Wachstumsschub macht. Ne? Die Gebärmutter ist ja so an diesen Bändern aufgehängt. Und immer wenn die sich entweder aus dem Becken raus, also wenn die Gebärmutter sich so aufrichtet, so um die 18. Woche rum oder sowas, dann ist das häufig so eine Phase. Aber oder eben dann auch am Ende, ja, wenn das Baby die dann absinkt im Becken, dass man dann so eher diese Messerstiche oder dieses Gefühl von Stechen so fast so in der Scheide so merkt, also dass man die so vaginal spürt. Ne? Das sind auch immer die Verbindungen zum Beckenboden von den Mutterbändern, die da dann zu spüren sind. Kann sich, finde ich, drastisch anfühlen, vollkommen normal.
Ja, und meistens auch so, wenn ihr so vielleicht so schnelle Bewegungen auch gemacht habt oder so, dann wirklich das so richtig reinzieht, wie Karin das gerade beschrieben hat. Und das ist aber auch normal, muss man, was da immer eigentlich immer hilft, ist Wärme.
Ja, genau.
Wärme ist einfach ein Wundermittel.
Ja, immer. Irgendwie eine Ruhe. Schöne Wärmflasche oder ein Kissen, also ein Körnerkissen oder was ihr da auch immer habt. Wärme entspannt einfach, ne? Es ist einfach so, das geht dann gleich ins Gewebe.
Und ein bisschen Magnesium, finde ich auch immer. Ja, ich liebe Magnesium.
Ja.
Ist ja auch ein erhöhter Bedarf
in
der Schwangerschaft. Auch immer so, ne, ist ja Magnesium, kennen wir noch immer so, ne? Wenn man dann auch so zum Schluss, gibt es keine Wehen mehr. Ne?
Aber ach, was für ein Quatsch.
Da kommen wir auch in den letzten Folgen dann zu. Aber Magnesium ist einfach auch ein super wichtiges. Das solltet ihr auch immer zu Hause haben, gerade wenn ihr da häufiger zu tun habt mit so Dehnungsschmerzen und Bauch so spannend ist, einfach Magnesium einfach zu nehmen, das hilft auf jeden Fall.
Ja, genau. Also auch so überhaupt, dass die Muskulatur so anspringt, ne? Auch so diese leichte Krampfneigung, die man manchmal hat, dass man merkt, so, oh, man ist so kurz vorm Krampf, also im Fuß oder nachts dann eben auch in der Wade oder sowas. Also wenn man immer so, dann sind die Serum-Magnesium-Werte häufiger niedrig. Es liegt auch noch an anderen Sachen. Also man weiß heute auch, dass das Magnesium nicht alleine dafür verantwortlich ist. Es ist natürlich alles immer echt viel komplizierter. Aber es ist auf jeden Fall
aber
immer
auch für den Schlaf und für die Nerven halt
voll,
auch wichtig.
Total.
Ne?
Das Salz der inneren Ruhe, so nennt man Magnesium ja auch. Ne? Also ne, dieses Vagotone, also den Vagus, also die Entspannung unterstützende Wirkung von Magnesium, das ist immer, also immer Gold wert.
Generell sind ja so Schmerzen, also im ganzen Bewegungsapparat ja auch immer so ein Riesenthema. Bei den einen mehr oder wie, also einige Schwangere trifft es ja wirklich leider echt härter. Also deshalb ist auch immer so eine Befragung für mich so generell, ob man halt vorher, ne, es gibt auch viele Schwangere, die haben mit Skoliose zu tun, die generell schon der Band- und Bewegungsapparat vorher vielleicht auch schon ein bisschen, das ist natürlich, wenn dann so eine Schwangerschaft kommt und dann einfach die Zunahme am Gewicht, die Verlagerung des ganzen Körperstandpunktes ist, dass da einfach sowas wie Symphysenlockerung, also dass dein Schambein sich einfach, das ist ja, das wollen wir ja weich haben durch die ganzen Hormone für die Geburt.
Und flexibel.
Flexibel, das soll sich bewegen, aber das ist bei einigen halt auch sehr, sehr schmerzhaft und kann auch wirklich richtig, richtig, richtig wehtun.
Genau, also das Becken überhaupt, ne? Also das ist ja zusammengesetzt aus mehreren Knochen, das ist ja nicht ein runder Knochen oder sowas, das ist zusammengesetzt und überall, wo
diese Reifen.
Ja, sondern ne, es ist zusammengesetzt und an diesen Nahtstellen vorne mittig in der Symphyse sogenannten, also die Schambeinäste, wo die beiden rechts und links aufeinander zukommen und hinten gibt es zwei Gelenke, die Iliosakralgelenke und die mucken auch ganz gerne mal. Das wird alles flexibler, das ist für die Geburt super, aber für die Statik eben weniger und neigen zum Blockieren, die Iliosakralgelenke, da läuft der Ischiasnerv sehr nah dran vorbei, sodass der dann auch mal beleidigt reagiert. Das sind dann so die typischen Beschwerden dann eher auch oft am Ende der Schwangerschaft, aber auch manchmal tatsächlich schon viel früher, als man eigentlich annimmt.
Ja.
Und ich bin ja echt großer, großer Fan von goldenen Händen der manuellen Therapie, was auch immer man da drunter versteht. Ne? Es gibt Leute, die sagen, mein Osteopath hat goldene Hände oder meine Physiotherapeutin, die ist eigentlich nur ganz normale Physiotherapeutin, aber die versteht einfach ihr Handwerk. Und was Hände können, ne? Ich finde das ja immer wieder, also ich so finde das immer wieder erstaunlich, auch an meinem eigenen Körper, so dass man teilweise echt aufsteht und wie gesagt, können die zaubern oder was?
Ganz toll. Aber wenn man wirklich so eine richtige Symphysenlockerung hat.
Ja, da hilft keine Physiotherapie.
Also das ist schon gut, das würde ich trotzdem machen. Aber ich finde es immer so, dass man den Frauen da wirklich sagt, es wird jetzt nicht weggehen. Aber es hilft trotzdem. Also dass man halt einfach unterstützend was macht. Aber oft habe ich das Gefühl, manchmal so, dann sind Frauen so, ja, aber es hat gar nichts gebracht und die Schmerzen sind immer noch
da. Und vor allen Dingen rechtzeitig anfangen. Ja. Ne? Also wenn ihr Schmerzen habt, dann ist das eine Indikation für manuelle Therapie. Und die muss verordnet werden von eurem Frauenarzt, Frauenärztin. Und manchmal stellen die sich auch tierisch an, da rücken kein Rezept raus, wo ich irgendwie denke, was soll's? Sie sagen, naja, sie sind nicht krank, aber sie sind schwanger. wenn ich jetzt jeder Schwangeren und so, ja, nee, aber nicht jeder Schwangeren, aber die, die Schmerzen hat, die kriegt doch nicht ihre Therapie verwehrt. Ich finde das immer wieder unverschämt, wie da teilweise irgendwie mit umgegangen wird, so nach dem Motto, das gehört ja dazu. Nein, Schmerzen gehören nicht dazu. Und wenn man Schmerzen hat, gibt es Möglichkeiten, die zu lindern. Und auch und besonders in der Schwangerschaft ist es wichtig. So, und wenn ihr, also eine Osteopathie wird häufig dann nicht von Krankenkassen erstattet. Es kommt eben so ein bisschen auf die Ausbildung der jeweiligen Leute drauf an, ob die als Heilpraktiker arbeiten, dann wird es von der gesetzlichen Krankenkasse eben meistens nicht erstattet oder als Physiotherapeut oder Ärztin. Aber es gibt Menschen, die sich um euch kümmern können. So, die müsst ihr dann mit Hilfe eurer Hebamme dann finden. Da kriegt ihr dann konkrete Namen oder Telefonnummern genannt.
Eine Sache will ich jetzt hier noch, es ist leider ist keine Werbung, es ist unbezahlte Werbung. Ich habe wirklich eine Sache entdeckt für mich und für die Schwangeren, die ich betreue, und ich empfehle es immer weiter, was ein Game Changer war, ist ein Lagerungsschwangerschaftskissen. Gibt es ja auch Hunderttausende von. Mhm. Aber es gibt eine Norwegerin, die selber Physiotherapeutin und Chiropraktikerin ist. Und ihr Mann ist Osteopath, und die haben ein Kissen entwickelt. Das hat einfach so ein Innenleben, das ist so, das kannst du einfach wirklich auf die Stärke festlegen, weil es ist ja auch total wichtig bei einer Symphysenflockerung, wenn du schläfst, auf der Seite was zwischen den Beinen zu haben. Mhm. Und dieses Kissen passt sich super gut an den Bauch an und auch kannst du so richtig gut zwischen deine Beine legen, ohne dass es zu viel, also oft ist es ja dann immer dann doch wieder ein bisschen so, es macht ein ganz anderes Gefühl von der Verlagerung vom Becken und Bauch. Ja. Und es ist wirklich, das heißt, ich sage es jetzt einfach, wie es heißt, weil sonst kriege ich 100.000 Nachrichten, habe ich keine Lust drauf. Wie gesagt, es ist unbezahlte Werbung. Können ja vielleicht mal eine Folge hier bei uns im Podcast buchen. Das ist das Bibi Hug Me, und es hat wirklich das, also viele denken dann, das hat auch einen stolzen Preis, es kostet über 100 Euro, aber es ist wirklich, gerade wenn ihr damit Probleme habt, auch mit Ischias und mit eurer Symphyse, oder wenn ihr auch noch gar keine Probleme haben wollt, ist es wirklich ein, also wenn ihr euch so ein Kissen kaufen sollt, ist es ein Gamechanger. Mhm. Und ich nutze es immer noch, weil ich es total liebe.
Es ist ja auch, also es geht ja da um die Beinachse, ja, ne? Die Beine sind ja im, ja, Becken, also nicht festgemacht, sondern locker über die Hüftgelenke verbunden. Und wenn die Knie im Schlaf zusammenliegen, und die liegen ja natürlicherweise, wenn man auf der Seite liegt, zusammen, dann ist es einfach Hebelwirkung, ja, ne? Es sind einfach Scherprozesse und Scherkräfte, die dann da wirken. Und das ist eben für die Hüften, für die Symphyse, für die Sakralgelenke einfach doof. Und wenn das entlastet ist, dadurch, dass einfach die Beinachsen gerade sind, so wie man halt gerade wäre, wenn man steht oder wenn man wenn die Beine baumeln sozusagen, dann würden sie in der physiologischen Position sein. Kenne ich natürlich nicht. Ich hatte immer die handelsüblichen knisternden Stillkissen.
Ja, aber sowas Schickes damals noch nicht gehabt. Sozusagen, die haben es so gemacht, dass man, sie haben so eine Schiebemethode, dass du das, die Stärke halt auch total gut anpassen kannst. Und es ist dann nicht so, dass man dann wieder schüttelt und dann muss man das, sondern es bleibt dann so. Dahin. Und es passt sich so krass an. Also es ist wirklich mega. Also
muss ich mal bei dir zu Hause ausprobieren, wenn ich mal wieder bei dir bin.
Ja, also es ist wirklich, das hat wirklich was verändert, und ich nutze es halt immer noch. Und meine älteste Tochter, die liebt es auch, die schläft da jede Nacht mit. Und weil die so seitlich, und das ist so richtig gut. Gut, waren wir jetzt fertig mit der Werbesendung hier, aber das ist wirklich, was vielen Frauen hilft. Also generell diese ganzen Schmerzen, wir haben die Symphyse, wir haben die Mutterbänder angesprochen und auch Ischias-Beschwerden, also im Rückenbereich, über den Po, ne, da strahlt es ja bei ganz vielen Frauen aus. Beim Ischias-Nerv, das ist ja auch wirklich auch richtig, richtig schlimm bei vielen Frauen. Da kann man eigentlich auch nur punktuell, sage ich, ne, wie du sagst, ne, wenn ihr da eine Person eures Vertrauens habt, Physiotherapie oder Osteopathie, super wichtig. Und einfach Wärme. Mhm. Wärme und Ruhe.
Und bewegen, aber auch gleichzeitig. Ja. Ne? Also die ist so, ich kann mich nicht mehr bewegen, bleibe ich auf dem Sofa liegen. Nee. Sondern wirklich gute Bewegungen. Also gehen ist häufig total gut, ne, weil dann einfach der Körper in seiner Rotation, ne, von der Rotation des Hüft- und des Schultergürtels irgendwie gut durchbewegt wird. Übungen im Vierfüßler und so, da kann euch eure Hebamme oder wer auch immer einfach Person kompetent bei euch zur Seite steht, auch noch ein paar konkrete Übungen zeigen, meistens aus dem Vierfüßler heraus, die dann das Becken so ein bisschen wieder aufrichten und euch bei diesen Dingen helfen. Häufig ist es ja auch so, weil du gerade Stillkissen ansprachst, so wie man sich nachts im Bett lagert. Das ist ja auch immer so ein Prozess, ne? Man legt sich ins Bett und braucht erstmal irgendwie 7 Kissen, die man sich unter den Bauch und das Dings legt und so. Und dann ist man fertig gelagert und denkt man, oh Scheiße, ich muss doch nochmal aufs Klo. Ständig pinkeln muss in der Schwangerschaft und auch nachts. Also nachts ist die Niere ja eigentlich sozusagen mit unserem Biorhythmus so verknüpft, dass man üblicherweise nachts nicht aufwacht, wenn man pinkeln muss, sondern dass sich die Blase füllt und dass man dann morgens auf Klo geht. Und in der Schwangerschaft ist das aus unterschiedlichen Gründen anders. Und deshalb muss man einfach ständig pinkeln. Also das ist auch ja nicht erst 3 Tage vor der Geburt, wenn das Baby da echt überall drauf drückt, so, sondern auch in Phasen der Schwangerschaft weit davor, wo das Babygewicht noch nicht so eine Rolle spielt. Aber nächtliches Pinkeln ist normal, kann man nichts gegen machen. Das, was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist jetzt deshalb weniger trinken oder so. Ne?
Gottes Willen.
Augen zu und durch, also Augen zu im wörtlichen Sinne. Also es ist tatsächlich hilfreich, wenn man dem Körper signalisiert, hey, ich schlafe doch noch, dann schläft man nämlich schneller wieder ein, wenn man mit geschlossenen Augen im Dunkeln aufs Klo geht in der Nacht und sich dann schnell wieder hinlegt, bevor der Körper checkt, dass man wach war. So, weil es häufig ja dann dieses wieder einschlafen können. Ne? Viele Frauen haben auch mehr Träume und also Schlaf ist ein Thema in der Schwangerschaft, weil die ganze Schlafbiologie sich durch die Schwangerschaftshormone verändert.
Vorbereitung aufs Wochenbett.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der, also so nach dem Motto, der Körper kann man ja schon mal üben, mit Schlafdefizit umzugehen. Das ist ja Quatsch. Also was passiert im Gehirn ist einfach, dass das Gehirn semihemisphärischer Schlaf oder ja. was? Also dass nur eine Hirnhälfte schläft, damit die andere wach ist. Also Delfine zum Beispiel schlafen nur so, weil die ja gleichzeitig sind ja Säugetiere,
ja.
unter Wasser sind im Schlaf. Klar, die kommen ja nicht an Land. Aber die müssen ja dann trotzdem regelmäßig auftauchen, um zu atmen.
Ja, krass, ist ja richtig anstrengend, ne?
So, und deshalb muss immer eine Hirnhälfte wach sein. Irgendwie so. Also die Zoologen unter euch, denen rollen sich jetzt vielleicht die Fußnägel hoch, wenn ich es nur halb richtig erklärt habe. Aber irgendwie ist das so. Und im Wochenbett und in der Schwangerschaft verändert sich der menschliche Schlaf auch semihemisphärisch. Das heißt, man ist immer so, das Unterbewusstsein ist immer ein bisschen wach, damit man einfach, keine Ahnung, nachher das Baby gut beschützen kann, damit es irgendwie im Schlaf nicht von irgendwelchen Wölfen oder Säbelzahntigern gefressen wird. Und das ist in der Schwangerschaft auch so. Das ist sozusagen evolutionsbiologisch sinnvoll. Heutzutage in zentral geheizten Schlafzimmern nicht mehr so sinnvoll, sondern nur nervig. Aber ist ein Phänomen, was es einfach gibt. Ne? Alle Sachen zur Schlafhygiene, die ihr kennt, dass ihr nicht, ne, dass ihr das Blaulicht wegblendet, nicht mehr vor Geräten hängt, dass ihr irgendwie es schön kühl habt, dass ihr von mir aus Lavendelspray auf euer Kopfkissen tut und so. Dass ihr nicht zu spät Kaffee trinkt, das ist tatsächlich so. Kaffee hat eine sehr lange Halbwertszeit, also nach 14 Uhr kein Kaffee mehr. Warme Milch mit Honig trinken, irgendwelche Mittel, die ihr an was weiß ich, Hopfen und Melisse zum Beispiel oder auch Baldrian kann man nehmen, wenn man jetzt sehr unter Schlaflosigkeit leidet.
Und schön Tee trinken.
Und Tee trinken, genau. Tee trinken mit Melisse, mit Orangenblüten.
Ja.
Neumonde heißt
es. Neumonde, ich liebe Neumonde. Ist immer mein Tipp.
Ja, genau.
Neumonde ist super.
So, und dann die ganzen, ne, also das kann, es stellt sich ja alles um, wir können das jetzt alles runterrattern, aber auch hier vegetativ, ne, Herzklopfen. Also, dass man irgendwie so ein Gefühl hat, so eine Neigung, so tief durchatmen zu müssen oder dass man auch Herzklopfen kriegt, gar nicht unbedingt bei Anstrengung, sondern auch in bestimmten Körperpositionen oder auch einfach so.
Beim Treppenlaufen.
Beim Treppenlaufen habe ich das auch honisch. Also ich wohne ja im 4. Stock, ich bin da gut trainiert, aber.
Ich wollte gerade sagen, du musst
ja. Gestern habe mal wieder Sachen hochgeschleppt, wo ich auch dachte, so die Leute, die schlau sind, bestellen das echt bei Rewe online irgendwie. Egal.
Du bist, genau, also weil das Herz, ne?
Aber was wichtig ist, also es gibt super selten, und ihr vergesst es gleich wieder, es gibt bestimmte Formen von Herzrhythmusstörungen, die in der Schwangerschaft auch neu auftreten können. Mhm. Und es gibt dann eine Form, das ist wahrscheinlich ein autoimmuner Hintergrund, das weiß man noch nicht so genau, wo wirklich auch das, die Muskelzellen des Herzens durch das Schwangersein Schaden nehmen können. Okay. Also sprich, wenn ihr irgendwelche Herzsensationen habt, die irgendwie wirklich komisch sind, dann lasst es abklären. Das ist dann wichtig. Und dann erzählt ihr es eurer Gynäkologin und die wird euch dann gegebenenfalls eine kardiologische Überweisung ausstellen. Ich sage das nur, weil ich eine Frau tatsächlich mal begleitet habe mit einer ganz schweren Herzkomplikation. Und ich mich da damals dann natürlich sehr belesen habe und auch gelesen habe, dass es so selten gar nicht ist. Ne, dass es häufig so subakut verläuft, aber dass es gut ist, das früh zu erkennen und dass es an der
Stelle. Ich hatte das auch schon mal. Also ich habe das, also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da
Ja, also gut. Da, dass man da einfach wach ist, ja. So, ne? Und nicht immer alles schiebt auf, ach, du bist schwanger. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal eine tiefe Beckenvenenthrombose erlebt. Und der Frau wurde auch immer gesagt, ach, der Ischias. Ja. Weil der tat der Hintern immer so weh. Die konnte sich überhaupt nicht mehr hinsetzen. Und die hatte dann echt eine Beckenvenenthrombose, ne? Und kein Ischias. Also das ist schon auch immer gut, wenn ihr wirklich.
Man muss immer schon
auch. Ne, dass man immer auch fancy Sachen können manchmal sein.
Mhm. Und vor allen Dingen haben ja meistens die Frauen dann auch das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung und dass es nicht nur der Ischias ist.
Ja.
Und dass man halt dieses Vertrauen dann da auch entgegenbringt und aufmerksam ist und nicht immer das so abtut.
Ja,
das
genau.
Das ist ja, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges, ne?
Ja.
Ja.
Aber es gibt auch schöne Veränderungen. Also, wenn wir jetzt hier irgendwie die ganzen Malaisen aufgezählt haben, die schönste körperliche Veränderung in der Schwangerschaft ist ja, wenn das Baby sich bewegt.
Ja. Yeah.
Wenn man es dann spürt, oder?
Ja, endlich.
Also ich habe das ja mal total früh gemerkt.
Natürlich. Das war mir jetzt klar, dass sie das sagt.
Du doch auch, oder?
Keine, also beim ersten würde ich jetzt nicht sagen, dass es so wie es halt so, so 18., 19. Woche, zweite, dritte auf jeden Fall eher. Aber du bei Woche 12 oder was?
Nein, Quatsch. Ja, so früh auch nicht. Ich war in der 13. oder 14. Siehst Woche. So, und das war, also ich weiß noch nicht, das ist genau das Datum, ich weiß auch noch genau, wo ich war. Und das war so, das
war. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich das nicht weiß.
Es gibt auch Frauen, die in der 6. Woche behaupten, die merken, dass ihr Kind sich bewegt, so, ne?
Ja.
Es gibt alles, natürlich.
Okay. Aber mir war klar, dass es sehr früh war.
So, aber die meisten Frauen merken, also ich habe jetzt einfach gedacht, weil ich Hebamme bin, habe ich das dann irgendwie schneller zugeordnet oder so. Deshalb habe ich so gedacht, du doch bestimmt auch. So, ja, weil man einfach nicht drauf. Irgendwie denkt,
beim ersten, das ist so ein Vorderwandplazenta, das ist ja auch nochmal noch eine andere
ja,
Sache.
Ja, voll. Ja.
Und
es fühlt sich am Anfang ja wirklich eher wie so eine kleine platzende Blubberblase an oder so.
Und was halt einfach doof ist, dann passiert es nicht nochmal. Man denkt es und man kann es nicht kontrollieren.
Ja, genau.
Also die meisten Frauen spüren so Kindsbewegung so ab der, also ich finde schon eher 18. Woche, aber 19.
Ja.
Und dann so 18. bis 25. ist auf jeden Fall deutlich spürbar. Und mit jedem Kind wird es eigentlich immer ein bisschen eher, weil man einfach dann ganz anders sensibilisiert ist davon, so dass man einfach schon ein bisschen weiß, wie sich das anfühlt. Und es sind ja auch am Anfang nicht so Tritte und so, dass man da jetzt denkt, so wie man das jetzt kennt, so wenn man diese Videos sieht, so wie es so der Gegenbau ist, sondern es ist ja einfach so ein Streicheln, so ein Inneres, wo man erstmal denkt, so, okay, what's that?
Ja, es wird ja, also zwei wirklich häufige Vergleiche sind ja platzende Seifenblasen oder Schmetterlingsflattern, irgendwie so wirklich was ganz Zartes. Und bis eure PartnerInnen das spüren können von außen, dauert es meistens noch so 2, 3, 4 Wochen länger.
Ja.
Je nachdem, ne, wie viel Bauch sozusagen zwischen Baby und Haut ist, so kann man dann, und es ist natürlich dann auch in dem Moment, wo man sagt, Schatz, fühl mal. Und dann schwupps, ist es natürlich wieder weg. Also auf Kommando bewegt sich euer Kind dann jetzt natürlich nicht.
Also das ist wirklich was, wie du sagst, das ist ganz, finde ich, also so. Und Kindsbewegung ist ja auch einfach wichtig, bei Kindsbewegung geben uns als Hebammen und als Ärzte, Ärztin einfach auch immer wichtig, danach zu fragen. Ne? Ja. Also das ist einfach, in England arbeitet man ja komplett einfach nur, dass man einfach die Frauen wirklich befragt, wie sind die Kindsbewegungen. Das ist eine ganz wichtige medizinische Beurteilung, wie ist die Schwangerschaft, also.
Total, also in vielen anderen Ländern, also wir haben in Deutschland ja viel CTG zur Babybeobachtung, wir haben es schon mehrfach erzählt, dass das CTG von seiner Evidenz überhaupt nicht sich mit Ruhm bekleckern kann und da besonders glänzt. Was es aber tut, ist tatsächlich, was du eben gesagt hast, in England macht man das ganz viel, diese qualitative Beurteilung, auch wirklich anhand standardisierter Kick-Charts, so heißt es da. Da gehen wir jetzt hier nicht näher drauf ein, weil es geht dann schon los, man soll XY-Kindsbewegungen am Tag spüren. 10 oder 10 in der Stunde oder 10, also ne, es geht immer um die Zahl 10 und da gibt es viel Verwirrung auch in der Literatur. Deshalb gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein. Eine Veränderung in der Qualität der Kindsbewegung. Also es ist plötzlich irgendwie anders und sprunghaft anders oder deutlich weniger. Das ist auf jeden Fall immer ein Grund, das euren Fachpersonen mitzuteilen.
So, und ich würde mal sagen, zum Schluss, Karin, kommen wir jetzt nochmal zu unserer Rubrik. Ne?
Yay!
Damit wir hier auch ordentlich unser, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne?
Wir keine Rubriken vergessen.
Keine Rubriken.
Genau, hier kommt sie.
Was ich gerne früher gewusst hätte.
Und zwar die Scheidenflora. Großes Thema. Ausfluss generell ist ja so ein Thema, was einem auch erstmal so ein bisschen behandelt. Ne? Wenn man, also für uns ja total normal und große Frage immer, wie ist dein Ausfluss? Und alle denken immer, okay, hier.
Das ist immer so ein bisschen eklig, ja, ne? Ausfluss. Ich finde das ja auch immer, also ich habe ja zwei Mädchen zu Hause und wenn ich hier Unterwäsche aufhänge, also was ja einfach der vaginale Ausfluss, der enthält ja Wasserstoffperoxid. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Bakteriozin, was von Bakterien hergestellt wird, damit der pH-Wert stabil gehalten wird. Das ist nicht Milchsäure in erster Linie, wie man früher dachte, von wegen Frauen tunken sich immer noch Tampons in Joghurt und so. Nicht machen. Es ist Wasserstoffperoxid. Und wofür nimmt man Wasserstoffperoxid auch? Nämlich nicht nur für blondierte Haare, sondern das ist Bestandteil der des Vaginalausfluss. Und weil das so bleichend ist, sieht man das auch an den Unterhosen. Wenn man schwarze Unterhosen hat, dann sehen die ja nicht lange schwarz aus. Sondern wenn man die ein paar Mal anhatte, dann bleichen die alle aus. Und dann denkt man sich so, die Unterhosen sehen alle so komisch aus. Aber genau das ist im Prinzip ein Zeichen, dass eure Vaginalflora in Ordnung ist. Ja, wirklich.
Everything is good. So. Also das ist ein Punkt und ne, der ist unterschiedlich. Manchmal ist der halt so richtig, ist er dicker.
Der wird auch mehr in der Schwangerschaft. Ne?
Das ist auch ein gutes Zeichen.
Ordentlich Östrogen, also ne, Östrogen macht einfach was mit eurem Körper. So, es macht alles saftiger. Auch die Mumu ist dann saftiger. Und genau, und ihr habt mehr Ausfluss, sehr wahrscheinlich. Und vielleicht auch ein bisschen anderen Ausfluss.
Was wichtig,
alle Farbenformen und Konsistenz.
Was wichtig ist einfach, dass man den pH regelmäßig kontrolliert. Gehört ja auch zur Vorsorge mit dazu.
Ja, also der pH ist zumindest ein grobes Mittel, nicht mehr und nicht weniger, um festzustellen, der pH ist sauer. Man kann eben noch nicht sehen, was macht den pH sauer, weil nicht nur die guten Lactobacillen Säure produzieren, nämlich vor allen Dingen Wasserstoffperoxid, was den pH ansäuert, sondern auch andere Säuren, Buttersäure zum Beispiel, produzieren können und das ist eben nicht gut. Aber ein alkalischer pH-Wert ist auf jeden Fall schlecht.
Ja.
Ein alkalischer pH-Wert ist immer ein Zeichen für eine sogenannte Dysbiose, also dass da eine bakterielle Infektion.
Ja, und das ist ja natürlich wieder, das bringt natürlich wieder einen ganzen anderen weiteren Rattenschwanz.
Ja, unbedingt.
Weil die Vaginalflora ist einfach super wichtig, dass sie gesund und stabil ist, weil es natürlich auch zu einer Frühgeburt dadurch kommen kann, ne? Wenn Bakterien sind, wenn es einfach da kein Gleichgewicht ist, dann kann das weiter nach oben ziehen und das können wir dann sozusagen in unseren nächsten Folgen, ich weiß gar nicht, ob es nächste Woche ist schon, aber darüber sprechen, was das einfach raufmacht. Deshalb eine gesunde, gute Vaginalflora und die zu stärken und auch einfach, ne, also da, wie ist da deine Meinung zu? Das kann man auch einfach mal, kann man auch mal zwischendurch machen, ne?
Also ja, also mittlerweile, da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren, weiß man, dass eine Dysbiose der Vaginalflora im Prinzip das auslösende Moment ist für vorzeitige Wehen und Frühgeburtlichkeit. Also man hat immer schon geahnt, es gibt einen Zusammenhang, aber hat dann mehr so gesucht nach konkreten Bakterien und Chlamydien und hat die dann behandelt und so. Aber man hat immer eher risikokeimbasiert geguckt und nicht physiologische keimbasiert. Also im Sinne von eine gute Flora ist eben so, hat so eine schützende, protektive Wirkung, damit gar keine Bösen und Blöden sich da irgendwie den Raum nehmen können und eine Infektion machen können. Aber schon das Vorhandensein an guten Bakterien ist ein Prädiktor. Also Frauen, die ordentlich, also das kann man jetzt irgendwie benennen, Lactobacillus gasseri zum Beispiel ist ein ganz wichtiger. Wenn ihr davon ganz viele habt, dann habt ihr mit einer sehr, sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit eben keine vorzeitigen Wehen und keine Frühgeburtlichkeit. Bis hinzu, man weiß ja auch, dass es ein hohes Wiederholungsrisiko gibt. Also Frauen, die schon mal eine Frühgeburt hatten oder vorzeitige Wehen, haben ein hohes Wiederholungsrisiko. Und man geht davon aus, dass einfach diese Dysbiose, die man nicht mal eben so einfach wegkriegt, Stichwort Biofilm und so, ne? Also man hat sozusagen so eine Hausflora, die man eben auch so etabliert hat über viele Lebensjahrzehnte. Und dass es tatsächlich sinnvoll ist, Frauen mit so einer Vorgeschichte ganz früh in der Schwangerschaft schon tatsächlich mit einem kompletten Vaginalstatus, also wo man sich nicht nur anguckt, unter dem Mikroskop sind da Lactobacillen, sondern auch welche Lactobacillen. Und da gehen wir tatsächlich nochmal genauer drauf ein, wenn wir über vorzeitige Wehen sprechen. So ein Vaginalstatus ist eben anders als das pH-Wert messen, nicht Bestandteil der normalen Vorsorge. Und das würde ich allen Frauen unbedingt raten. Und das ist ein spezieller Abstrich.
Also
da muss ein spezielles Labor.
Nicht allen Frauen, sondern allen Frauen, die da eine Problematik haben.
Genau, allen Frauen, natürlich. Nicht allen Frauen, sondern allen Frauen, die eine Vorgeschichte haben mit vorzeitigen Wehen.
Und nicht einfach auf Glück wieder so in die Schwangerschaft gehen, wenn du noch ein Kind erwartest, sondern da wirklich einfach schon vorher einfach gucken, wie kann ich das stabilisieren.
Genau, weil die kann man dann anzüchten. Ne? Ja. Also dann nimmt man einfach so Düderlein-Präparate, da gibt es so Vaginalpräparate. Was man aber auch, ist auch noch relativ neu, weiß, ist, dass sich die Vaginalflora permanent speist aus der Darmflora. Das heißt, es ist wichtig, dass auch die Darmflora ordentlich Lactobacillen kriegt und vor allen Dingen in der Schwangerschaft. Und die haben noch viele andere gute Effekte. Ich sage nur Stichwort nachher auch das Milchmikrobiom, die Frühgeburtlichkeit, auch der Schutz vor Beta-Streptokokken zum Beispiel. Das ist noch
also
mal so ein
Extra-Thema.
Also würdest
du einfach sagen, dass man eigentlich wenn ich jetzt, sagen wir, meine Vaginalflora ist in Ordnung, aber ich will meinen Darm so gerade so ab der 34. Woche vielleicht nochmal so in Anbetracht auf die Geburt so, sich nochmal ein bisschen zu stärken, einfach, dass man da mit einem Präparat einfach
Also nach allem, was ich mittlerweile weiß, würde ich das, also so Probiotika muss man ja auch, noch mal einen Schritt zurück, man muss ja nicht immer gleich zur Kapsel greifen. Fermentiertes Sauerkraut, andere fermentierte Gemüse, Kimchi zum Beispiel oder sowas, ne? Oder hier Brottrunk.
Okay,
auch,
aber wer das jetzt
so,
nicht mag.
Ne? Wer das jetzt nicht mag oder wem das zu umständlich ist, weil man muss das ja dann auch kontinuierlich machen. Ne? Natürlich, also Probiotika, Lactobacillen betonte Präparate. Es gibt mittlerweile ja auch so spezifische Antibiotika, die zum Beispiel für Schwangere oder für Lebensphasen irgendwie extra designt sind. Und da sind eben viele Lactobacillen drin.
Ja, weil da hast du ja viel zu gelesen und
da habe ich mal wieder viel zu gelesen und auch ein Präparat zu gebaut und so, genau. Also ich glaube, dass das gut ist. Und also das, was ich, also
weil ich habe das jetzt so
meine Studienlage.
Also ich habe jetzt keine eigene Studie betrieben, aber ich habe einfach Frauen betreut und ich hatte auch eine Frau, die einfach in der vorherigen Schwangerschaft einfach sehr stark Probleme und wir haben es konsequent gemacht. Mhm. Super. Wir hatten keine Probleme auch mit dem Stillen. Da hatten wir auch ein paar Probleme letztes Mal. Da war nämlich auch, also gefühlt ihr ganzes Mikrobiom vom Anfang an gestärkt.
Genau. Also das ist eben ne, auch diese subakute Mastitis, was man so nennt. Immer kurz vom Milchstau, immer rote Flecken, immer so chronisch gärt da was im Busen und so. Also man weiß, das ist super hoch fancy. So, da habe ich auch viel drüber geschrieben, auch in der neuen Auflage von Guter Hoffnung. Meinem dicken, fetten Wälzer, der jetzt im Sommer endlich dann rauskommt, ist das alles nochmal abgedatet und so. Das ist wirklich, wirklich hochspannend. Genau, und deshalb kann man natürlich auch zur Not Mama Flora nehmen, so heißt es.
Ja, genau. Also ich finde einfach Geburtsvorbereitung so ab so genau, wir hatten, also bei, das war jetzt speziell, aber ich habe neulich einfach auch mal in der 34. Woche so, das einfach so auch schön
vor. Allergieprophylaxe fürs Baby.
Deswegen, also
einfach einen Haufen könnte man jetzt hier irgendwie.
Und ist jetzt ja auch nicht so, also ich meine, das ist jetzt schon auch erschwinglich.
Das ist erschwinglich und
genau,
das ist, und es ist auch nichts, also es ist ja auch nichts in Anführungsstrichen Künstliches. Nee. Einige Frauen haben ja dann auch irgendwie Sorge, so zu viel Medizin, was auch immer man darunter versteht, irgendwie zu sich zu nehmen und so. Aber das ist, also weil unsere natürliche Nahrung ist eben sehr arm mittlerweile an Bakterien, weil also natürlich aus lebensmittelhygienischen Gründen heute ist eben alles abgepackt und unter Schutzatmosphäre verschweißt und was nicht alles ist auch gut. Also deshalb gibt es eben auch keine Salmonellen mehr, keine Listerioseausbrüche mehr und so. Das ist alles fein. Aber auch die guten Bakterien, die sind halt dann immer dann schnell verschwunden. Ja. Und die brauchen wir einfach. Wir essen keinen Dreck mehr. Unsere Kinder spielen nicht mehr im Kuhstall. All solche Sachen. Wir haben zu wenig von den guten Bakterien in unserer Umwelt.
Also, in diesem Sinne machen wir ein bisschen Allergieprophylaxe mit Mama Babyflor.
Genau, und das im Sinne von, hätte ich gerne früher gewusst, wie wichtig das vaginale Mikrobiom ist, auch in der Schwangerschaft.
Ja. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder und gehen dann weiter in unserer Schwangerschaft und kommen bald auch mal, glaube ich, mal zu den Themen, wo wir mal ein bisschen drüber sprechen, was man auch vielleicht so braucht oder so. Ne? Wir haben heute bis jetzt in der Staffel so, da kommen wir auch noch hin.
Meinst du, die Shopping-Folgen dann?
Nein,
so,
nicht so Shopping-Folgen, aber so.
Ja, aber das wollen die Frauen ja immer wissen. Diese, also ich werde dann immer gerne, also so, ne, Vorbereitung.
Wo wir uns noch mal so ein bisschen
genau, kannst du dir noch mal die Erstausstattung angucken und
eins
was man da so
hört, ist in Folgen, immer noch, die wir auf jeden Fall noch mal über machen wollen und genauso wie unsere Wochenbettfolge. Also wir freuen uns weiter mit euch durch die Schwangerschaft zu gehen und danken euch erstmal, dass ihr wieder so aufmerksam zugehört habt und wünschen euch noch eine wunderbare Woche und hören euch uns nächsten Dienstag wieder hier bei uns im Studio.
Bei uns im kuscheligen Hebammensalon. Tschüss ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst. Und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet, falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen. Und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht,
probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.